Wie heißt es einmal in der Bibel? Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Wo steht es? Ich weiß es nicht. Psalm
119.
Wirklich? Wenn wir das jetzt nachlesen wollen, wie viel hat denn der Vers, der Psalm? Bis man das findet. Wie viel Vers hat Psalm 119? 176. Also wer jetzt Luse hat, der kann das nachlesen und sagt uns, wo dieses Wort steht. Wie einer, der große Beute macht. Das sind diese Verse 1 und 2, Römer 12. Eine Zusammenfassung und eine ganz gefüllte Theologie, Gottes Aussage, Gottes Anbetung des Apostels Paulus. Wir haben das letzte Mal den ersten Vers miteinander durchgenommen und 90 Minuten gebraucht. Wir brauchen für den zweiten auch 90 Minuten. Ich lese sie noch einmal, die beiden. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als sein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Die grundlegende Erneuerung, die in der Begegnung mit Jesus Christus geschieht, ist in diesem Vers 2 ganz zentral zusammengefasst. Stellt euch nicht gleich. Eigentlich wörtlich steht hier, lasst euch nicht mitprägen. Wenn man in den Tempel nach Jerusalem kam, damals und wollte seine Tempelsteuer bezahlen, dann konnte man das nicht mit normalem Geld tun. Das galt auf dem Tempelgelände nicht, sondern es galt das Tempelgeld. Woher wissen wir das? Gibt es eine Geschichte, eine der wenigen Geschichten, wo Jesus in, ich möchte gar nicht sagen Zorn, aber in Aufwallung kommt. Was war das? Die Tempelreinigung. Und was hat er dort gemacht? Er hat die Tische der Wechsler umgestoßen. Das heißt, auf dem Tempelvorplatz im Vorhof, da saßen viele, viele Geldwechsler. Und die Leute, die kamen mit dem normalen Geld, was war das normale Geld zu damaliger Zeit?
Drachmen,
neu, Denar, römische Denare. Und was war auf diesen Geldmünzen abgebildet? Der Kaiser als Gottheit. Bei uns ist ja auch Edoff-Elle, gell? Ich habe jetzt gar keine da. Was ist bei uns auf dem Geld drauf? Der Adler. Schau, das gibt es auch mit Menschen, gell? Früher war doch da irgendwie der Bundespräsident drauf oder so. Ganz früher der Hindenburg, die ist lang her. Aber auf allen, wenn so Sonderprägungen kommen, da sind doch, da ist da einige bekannte Deutsche drauf. Bitte? Und so war damals auf jedem Geldstück eigentlich oder auf den allermeisten das Bildnis des gerade regierenden Kaisers. Und die Kaiser galten ja als Göttergestalten. Und darum sagten die Juden, das ist Götzengeld. Das nehmen wir nicht. Im Tempel hat es keinen Platz. Und dann kamen die Leute und haben ihr Geld gewechselt in das Tempelgeld. Und so konnten sie ihre Tempelsteuer bezahlen. Lasst euch nicht mitprägen. Tut nicht, was alle tun, heißt es eigentlich. Gibt's ein Lied, singt man in der Jungschar. Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Auf und wage es frisch, Freude und Sieg ist dein Lohn. So ähnlich. Schwimme doch gegen den Strom. Wo ist das eigentlich bei uns Christen sichtbar? Lasst euch nicht mitprägen. Wenn ich jetzt uns so anschaue, also an der Kleidung nicht. Wir sind erzogen wie alle. Gell? Das wäre in Indien schon anders. Die indischen Christen, die tragen bewusst in der Regel die weiße Kleider, wenn sie zusammenkommen. Weiß gilt eigentlich in Indien als die ausgestoßenen Farbe. Und sie ziehen das bewusst an. An den indischen Frauen sieht man sofort, ob sie Christen sind oder Hindus. An was? Weil die wenigsten von euch waren in Indien. Wer waren schon mal? Oh, da wird... Er war? Ah, wird Zeit für euch. Dringend, dringend, dringend Zeit. Die indische Frau, die normale indische Frau, trägt einen roten Punkt. Das haben wir schon gesehen, das gibt's ja bei uns auch. Das nennt man den Delek. Das hat eine doppelte Bedeutung. Einmal die Bedeutung, diese Frau ist verheiratet. Und das Zweite, sie ist eine Hindu-Frau. Das war nun für uns, als die Kirche damals begonnen hat, eine schwierige Frage, weil ehrlose Frauen, Prostituierte, die dürfen den Delek nicht tragen. Wenn nun die Christenfrauen keinen Delek tragen, dann heißt das für sie, dass sie ganz leicht verwechselt werden können mit solchen Frauen. Was sollen wir machen? Die Frauen haben sich immer wieder beraten, wir Männer haben ja da nicht das erste Recht zu entscheiden. Und dann haben sie einmütig beschlossen, wir lassen den Delek weg. Wir brauchen aber ein Zeichen, dass wir verheiratet sind. Die indische verheiratete Frau trägt eine gelbe Schnur um den Hals. Normalerweise haben das die Frauen unterm Sari verborgen. Die Christenfrauen tragen das offen. Das hat sich durchgesetzt. Und so erkennt man das sofort. Was habe ich für eine Frau vor mir? Eine Hindu-Frau oder eine Christenfrau? Sie lassen sich nicht mitprägen. Das ist in einer Gesellschaft, die so geprägt ist vom Hinduismus. Ein ganz, ganz wichtiger Satz. Nicht tun, was alle tun. Übrigens immer wieder eine bewegende Erfahrung. Wir halten ja jedes Jahr eine Evangelisation. Da kommen bis zu 15.000 Menschen. Und unser Grundsatz ist, Christen dürfen zur Evangelisation nur kommen, wenn sie einen Nicht-Christen mitbringen. Das ist ein guter Grundsatz. Und dann steht man da oben und da sieht man diese vielen Leute vor sich sitzen. Da sieht man Hunderte von Deliks, Hindu-Frauen. Und dann am nächsten Abend sind schon weniger. Und wenn die Evangelisation vorbei ist, haben viele Frauen den Delek abgelegt. Ein ganz äußeres Zeichen, dass sie sich entschieden haben, wir wollen jetzt mit Jesus leben. Da wird es im Äußeren sichtbar. Wo wird das bei uns sichtbar? Wer kann sich was denken? Wo sieht man bei Christen, dass sie Christen sind und nicht leben wie die Weltleute? Bitte? Wenn man Sonntag morgens mit dem Gesangbuch in die Kirche geht. Das erinnere ich mich noch als Bub. In Ruid, ja, da sind die Leute geströmt. Wenn's da geläutet hat oder schon vorher, da waren die Straßen belebt. Da sind die Leute zum Gottesdienst. Wenn man heute Sonntagmorgen sich das anschaut, das ist fast ein Bekenntnisgang. Fast ein Bekenntnisgang. Wenn ich da sonntags immer auf den Guggenrhein gefahren bin zum ersten Gottesdienst, ja, da hat's aus allen Ecken gekreucht und gefleucht, mit Stecken und ohne Stecken. Und die Leute waren alle in Bewegung und der Parkplatz vom Hallenbad überfüllt. Und dann gab's ein paar, die sind da hochgetabert zum Gottesdienst. Das ist ein Bekenntnisgang heute. Wo sieht man's noch?
Sie machen an Fasching nicht mit.
Sie machen an Fasching nicht mit. Wo noch? Ich nehme mal ein Gebiet, ein Lebensumkreis, wo das ganz arg wichtig ist und immer wichtiger wird, nämlich die Ehe und Familie. Die Ehe und Familie. Wir Christen, wir leben anders als Eheleute und in unseren Familien. Ich sage das einfach einmal so. Zwar ist es so, leider, dass auch in der christlichen Gemeinde immer wieder Scheidungen vorkommen. Selbst bei Pfarrer. Aber bei uns gilt das Wort Jesu, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Ich sage das einmal so schlicht, wir bleiben beieinander, auch wenn wir schwierig miteinander haben. Das ist unser christliches Zeugnis. Wir bleiben beieinander, auch wenn wir es oft schwierig miteinander haben. Wir wollen nie behaupten, Christen führen ideale Ehen. Das hat mir einmal so Eindruck gemacht. Von dem Schulmeister Johannes Kullen in Hülben. Da berichtet sein, ich glaube, dieser Neffe, der Johannes Busch, berichtet, wie sein Onkel geheiratet hat. Und dann, nach einigen Tagen, er war Schullehrer dort, dann kam er mit seiner jungen Frau in Streit. Weiß nicht mehr wegen was. Und dann sei er in der Wut runtergegangen und sei allein im Schulzimmer gesessen. Und dann hätte er nach einiger Zeit zu sich gesagt, Johannes, was trutzest du? Und dann sei er wieder hochgegangen und hätte sich mit seiner Frau versöhnt. Und der Schlusssatz dieser Geschichte heißt, von Stund an hatten sie nie mehr Streit. Ja, Helmut, das gibt's. Muss man Schullehrer sein. Also es erscheint mir ein wenig, sagen wir, außergewöhnlich. Auch in einer christlichen Ehe kommen wir immer wieder in Situationen, wo es kracht. Das muss man so sagen, das ist ganz ehrlicherweise so. Aber da gibt's ein Bibelwort dafür. Lass die Sonne über deinem Zorn nicht untergehen. Da ist die Bibel ganz nüchtern. Sonst frisst sich das ein. Das ist wichtig, dass wir als Christen das vorleben, wir bleiben beieinander. Das Zweite in diesem Umkreis, die christliche Familie. Auch ein ganz einfacher Satz. Wir haben Kinder. Das ist heute ganz gewiss nicht mehr selbstverständlich. Das ist nicht mehr selbstverständlich, wenn Zehntausende von Kindern abgetrieben werden. 100.000. Wir hätten keinerlei Probleme mit den Sozialsystemen, mit der Rente, überhaupt nicht. Wir machen uns selber als Volk kaputt. Dass wir als Christen das leben, wir haben Kinder. Und wir geben auch Zeit für unsere Kinder. Jetzt bin ich wieder in einem heiklen Thema. Letztes Mal war es die Stellung der Frau, der Leitung der Gemeinde. Wie ist das eigentlich mit der Berufstätigkeit der Frau und den Kindern? Das ist nicht nur ein überholtes Weltbild, wo man sagt, die Kinder brauchen die Mutter. Sie brauchen sie tatsächlich. Sie brauchen sie tatsächlich. Und es gilt gerade in einer christlichen Familie sehr wohl abzuwägen, wie lang sich eine Mutter ganz ihren Kindern zuwendet. Ich halte das nicht für eine zwingende politische Notwendigkeit, was wir heute jetzt immer mehr betonen, einen Rechtsanspruch auf Plätze eigentlich von null ab. Wisst ihr, ich wohne noch im Pfarrhaus, überm Kindergarten. Und ich höre das mit, gerade wenn das Kindergartenjahr beginnt. Da ist oft tagelang wirklich ein herzzerreißendes Weinen, wenn Kinder gebracht werden. Die Mutter ist berufstätig, ein dreijähriges Kind morgens um 7 wird abgegeben und mittags um 1 wieder abgeholt. Ich habe ganz große Hochachtung vor dem Dienst und der Arbeit der Erzieherinnen. Aber sie können das nicht geben, was eigentlich die Familie, was die Mutter geben kann. Wir geben Zeit für Kinder. Das ist etwas ganz Wichtiges. Dass wir das als Christen leben, dass wir das als christliche Gemeinde auch tun. Das sind Gruppen, die sind sehr, sehr wichtig. Zum Beispiel die Mini-Treffs. Dass man Mütter mit ihren kleinen Kindern, wie oft sind sie überfordert, dass man ihnen Gelegenheit gibt, dass sie sich mit anderen treffen können. Das hat sich zum Beispiel in Dettingen ganz schnell ausgeweitet. Ist wichtig. Dass wir als christliche Gemeinde, dort wo so viele Familien brechen, wo Familien gar nicht mehr als Familien richtig leben, dass wir da Wege aufzeigen, Gelegenheiten geben, dass sich eine Gemeinsamkeit entwickelt. Dazu gehört auch, dass wir Nachbarskindern eine Heimat geben. Seid ganz arg aufmerksam, wenn ihr seht eurer Umgebung, in der Nachbarschaft. Beobachtet die Kinder und helft dort. Das ist eine wesentliche, ganz arg wesentliche Hilfe. Wir schwimmen nicht einfach mit dem Strom und bauen die Kinderbetreuung aus. Das Dritte, an was man uns als Christen erkennt, ist die christliche Gemeinde. So wie wir miteinander leben. Das ist eines der wichtigsten Worte, das Jesus zu seinen Jüngern zu uns sagt. Schlagt einmal auf Johannes 13, 34. Müsste man eigentlich auswendig kennen. Muss man gar nicht aufschlagen. Johannes 13, 34. Was steht dort? Helmut, du hörst immer als erster, lies laut.
Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebt habt.
Ein neues Gebot gebe ich euch. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Satz in Vers 35. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr das rechte Bekenntnis habt, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Welt erkennt die christliche Gemeinde an der Liebe. Wie die Christen miteinander umgehen. Ich sage es noch einmal in diesem einfachen Beispiel. Ich besuche eine Frau zum 70er und sage, wir kommen so ins Gespräch. Und sie sagt, Herr Pfarrer, Sie wissen ja, arg oft komme ich nicht in den Gottesdienst. Manchmal, sie ist alleinstehend und dann sagt sie, aber wissen Sie, es ist so. Wenn ich in den Gottesdienst komme, dann sitzen wir da in der Bank. Mein Banknachbar begrüßt mich natürlich. Das ist so. Mindeste, was man tun kann, oft geschieht nicht einmal das. Und wenn wir dann nachher aus dem Gottesdienst herausgekommen, dann stehen da die Gruppen, die sich kennen, zusammen und ich stehe auch da und der eine oder andere sagt was und dann gehe ich heim und sitze in meiner einsamen Wohnung. Deshalb gehe ich in der Regel lieber mit dem Albverein. Da treffen wir uns Sonntagmorgens um 8 Uhr. Und dann wird gemeinsam gewandert, wir vespern gemeinsam, man kann miteinander reden. Und wenn ich abends dann nach Hause komme von solch einem Tag, dann bin ich wirklich ganz erfüllt. Das ist kein gutes Zeugnis für uns. Das ist kein gutes Zeugnis für uns. Dass ihr euch untereinander liebt. Und Liebe braucht immer Nähe. Liebe braucht immer Nähe. Dass wir wirklich aufeinander zugehen und miteinander gehen und miteinander leben. Das ist eine der großen, ganz großen Schwächen hier in unserer deutschen Landschaft, in unserer Kirche. Auch in unseren Gemeinschaften, bis hin dort hinein. Eine der großen Schwächen, das wäre in Indien unvorstellbar. Unvorstellbar. Dass man da eine Stunde nebeneinander sitzt. Wir haben ja die Käfighaltung bei uns noch in der Gemeinde, so wie die Hühner auf der Stange. Ihr kennt von den anderen nur den Hinterkopf. Und dann geht man wieder auseinander. Der Gottesdienst in Indien, der ist in ganz anderer Weise aufgebaut. Ich meine, er ist ja auch länger bei uns, da wird es ja schon schwierig, wenn man 10 Minuten überzieht, dann kommt der Braten nämlich rechtzeitig auf den Tisch. Klar, wir haben unsere Traditionen. Dort geht der Gottesdienst so 3 Stunden mit vielen Liedern, mit Bewegung, mit Zeugnissen, mit einer langen, ausführlichen Predigt. Und dann gibt es nachher gemeinsam Essen. Da sitzen die Leute in langen Reihen. Ich meine, das ist nicht so schwierig wie bei uns. Bei uns muss man da Tische stellen und Teller und was weiß ich alles. Dort sitzt man auf dem Boden, hat ein großes Bananenblatt vor sich und dort kommt der Reis hinein und die Soße und das Fleisch und das Esswerkzeug hat man bei sich mit den Fingern. Und nachher wird es alles auf einen Haufen geworfen. Die Blätter und die Kühe fressen es auf, dann ist gespült. Da ist vom Äußeren her schon einfacher. Aber sie bleiben in der Regel mindestens 3/4 des Sonntags zusammen. Liebe braucht die Nähe. Wir sollten wieder Fantasie entwickeln, wie wir das ganz konkret und ganz praktisch leben. Ich habe manchmal den Satz gesagt, wer als Christ sonntagnachmittags allein Kaffee trinkt, der sündigt. Das ist ein harter Satz. Aber der gilt, der geht in diese Richtung. Der geht in diese Richtung. Liebe üben, das steht unter diesem Stichwort, dass ich den anderen annehme, dass ich mit dem anderen zusammen sein will. das entscheidende Kennzeichen der christlichen Gemeinde, dass sie in der Liebe lebt, ist das, wie gehen wir eigentlich bei Versagen miteinander um. Wir wissen, wie das in der Welt ist, Versager werden aussortiert. Die werden aussortiert. Wie gehen wir, ich möchte es mal noch deutlicher sagen, wenn wir einander Mühe machen, ja, wenn wir an einander schuldig werden, wie gehen wir miteinander um? Das einzige Mal im ganzen Neuen Testament, wo das Wort Gesetz in Verbindung mit Jesus vorkommt, das ist in Galater 6, Vers 2. Das können wir auswendig, oder? Was steht dort? Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und Vers 1 heißt, wenn ein Bruder von einer Sünde übereilt würde, so helfet ihm wieder zurecht, einer trage des anderen Last. Ist genau der Fall, wo ein Christ schuldig wird, wo er sündigt. Wie geht's dann? Der Herr Jesus hat da ausführlich drüber geredet. Matthäus 18, ab Vers 15. Was sagt er? Wenn ein Bruder, eine Schwester in der christlichen Gemeinde sündigt, schuldig wird, was machen wir denn? Wir gehen zu einem anderen und sagen, hast du gehört? Das hätte ich auch nie gedacht. Gell, das hinten herum, das ist bei uns weit verbreitet, weit verbreitet. Wenn ein Bruder, eine Schwester sündigt, dann geh zu ihr und sprich mit ihr. Unter vier Augen. Sprich das an. Sag das. Die häufigste Ausrede, warum wir das nicht tun, ist, ich bin ja selber oft ein Versager. Das entbindet uns nicht von dieser Pflicht. Wenn in der Gemeinde Sünde geschieht, dann geh zu ihm und sprich mit ihm unter vier Augen. Hilf ihm wieder zurecht, führ ihn zurück, trage ihn, hebe ihn auf. Der Herr Jesus ist ganz nüchtern und sagt, will er nicht hören? Was machen wir denn? Dann nimm noch einen oder zwei dazu und sprecht darüber. Haltet ihm das vor Augen. Du gehst auf einem gefährlichen Weg, auf einem Irrweg. Ein Weg, der für die ganze Gemeinde gefährlich wird. Will er da nicht hören, was geschieht dann? Dann sprich das aus vor der Gemeinde. Und will er dann nicht hören, dann sei er dir wie ein Heide und Zöllner. Das ist übrigens ein sehr, sehr gutes Wort von Jesus. Auch dieser Schluss, denn der Heide und der Zöllner ist jemand, um den wir in besonderer Weise ringen. Das heißt nicht, er ist jetzt endgültig abgeschrieben. Schwierig unter uns, aber in unseren, ich sag's einmal so, wenn es nicht in unseren kleinsten Kreisen beginnt, dann können wir es von der Kirche als Ganzer nicht erwarten. Wie ist das in euren Hauskreisen? Sprecht ihr das an? Wenn zum Beispiel ganz offensichtliche Fehlwege sind. Das sind heute heikle Dinge, ich weiß. Zum Beispiel die Frage, die beiden, sie ziehen zusammen. Aber heiraten wollen sie noch nicht. Es wundert mich immer wieder, unter jungen Christen wird das viel diskutiert, aber bei den Traugesprächen, wenn ich so das aufnehme und die beiden geben mir die gleiche Adresse an, dann sage ich, ja, sie leben schon zusammen. Ja, sagen sie. Dann sage ich, das ist aber nicht der biblische Weg. Sie sagen, ja, das wissen wir. Die Weltleute wissen das. Aber, und dann kommen die Begründungen, wir mussten erst das und das und die Wohnung nicht und was weiß ich. Ich verstehe das ja, ich sage dann immer, ich möchte jetzt kein Urteil über Sie sprechen, sondern ich freue mich, dass Sie heiraten. Ich freue mich, dass Sie jetzt diesen Entschluss fassen und miteinander wirklich diesen Treueweg gehen. Aber was sagen wir, wenn das unter jungen Christen so ist? Ist gar nicht das Problem der jungen Christen nur. Die sogenannte Rentner-Ehe, wo man zusammenzieht und sagt, wir leben zusammen, da ist eine ganz offensichtliche Ungerechtigkeit in unserer Gesetzgebung. Das muss man so sagen, dass die Frau ihren Rentenanspruch verliert, wenn sie wieder heiratet. Er nicht, aber sie. Da ist eine Ungerechtigkeit. Aber sollten wir nicht trotzdem darauf aufmerksam machen, das ist kein guter Weg. Das ist kein guter Weg. Es gibt so viele Punkte, wo wir das ansprechen sollten. Macht das in euren Hauskreisen, beginnt dort. Den Mut haben, zu ermahnen, das anzusprechen. Und dann wird sich das in der christlichen Gemeinde ausbreiten. Das ist eine der großen Nöte. Wir haben keine Kirchenzucht mehr in unseren Kirchen. Ich möchte aber gleich dazu sagen, wir haben nicht einmal eine Pfarrerszucht. Wie sollen wir denn eine Kirchenzucht haben? Das ist schwierig. Da müsste es beginnen. Deutlich und klar. Wir waren in einem Gottesdienst in Papua-Neuguinea. Ist mir unvergesslich, in einer ganz einfachen Kirche. Viele Leute, und da saß an der Seite, so richtig abgetrennt, saßen da einige Leute, ich glaube, es waren 10 oder 12. Zuerst habe ich gedacht, das sind die Ehrenplätze. Aber dann war Abendmahl, übrigens nicht mit Wein und Brot, das kennt man nicht in Papua-Neuguinea, sondern mit Kokosmilch und Süßkartoffel. Da würden sich jetzt unsere Theologen, die würden dreimal in die Luft gehen. War ein wunderschönes Abendmahl, Kokosmilch und Süßkartoffel. Und dann wurde das Opfer eingesammelt. Da ging so mit den Stecken und da war das Säckle dran von durch die Reihen. Und dann fiel mir auf, die auf der Ehrenbank, wie ich sie gedacht hatte, die haben weder am Abendmahl teilgenommen, noch durften sie opfern. Und dann habe ich nachher gefragt, einen der Gemeindeältesten, was sind das für Leute? Und dann hat er gesagt, die stehen unter Kirchenzucht. Die müssen sich bewähren. Und die Kirchenzucht heißt, sie dürfen nicht am Abendmahl teilnehmen und sie dürfen nicht opfern. Die zweite Sache ist, wäre keine so große Strafe für uns. Aber das ist die Kirchenstrafe, sie dürfen nicht opfern. Lass uns da wieder miteinander als Christen ernst machen. Ernst machen, dass wir es, ich sage gar nicht, wir müssen jetzt unsere Kirche reformieren und alles. Wir müssen anfangen dort, wo wir verbindlich miteinander leben. Dort. Und das aussprechen und sagen, du, ich denke, so wie das ist jetzt gerade bei dir, wie du dich benommen hast, was du da gesagt hast, was ich da gehört habe, was du getan hast, das geht so nicht. Dass wir es aussprechen, den Mut haben. Das Gesetz Christi. Das vierte noch, wo wir als Christen alternativ leben. Anders als die Welt. Ganz klar, niemand hat so oft über den Umgang mit Geld gesprochen wie Jesus. War ein Thema für ihn. Ein ganz wichtiges Thema. Wie gehen wir Christen mit Geld und Besitz um? Das erste Wort heißt, das zieht sich durchs ganze Neue Testament, auch schon durchs Alte Testament, wir sind Verwalter, nicht Eigentümer. Verwalter, uns ist etwas anvertraut. Ihr kennt diesen Spruch, der steht über manchen Häusern noch, über dem Türbalken habe ich das manchmal gelesen, damals in Holzgerlingen. Dies Haus ist mein und doch nicht mein. Dem Nächsten wird es auch nicht sein. Den Dritten trägt man auch hinaus. Drum frage ich dich, wem ist dies Haus? Wir registrieren das viel zu wenig. Wir sind Verwalter, uns ist Gut, Geld und Gut auf Zeit anvertraut. Auf Zeit. Wir können nichts mitnehmen. Hat mich einmal geschockt, ist schon Jahre her. Ich hatte ein neues Auto damals gekauft. Wir waren unterwegs. War gerade ein Sterbefall in der näheren Familie gewesen. Die Kinder waren noch so zwischen 6 und 10. Und dann begann da eine Diskussion. Und ich habe so ein kleines Häuschen da am Rand vom Schwarzwald. Und der Älteste, der Michael, hat dann gefragt, ja Papa, wenn du stirbst, wem gehört das Häusle? Da habe ich gesagt, ha, das gehört noch der Mama. Ja, und wenn die Mama stirbt, dann habe ich gesagt, dann müsst ihr drei euch einigen, was ihr da damit macht. Dann hat der andere gesagt, ja, und wem gehört das Auto, wenn du stirbst? Dann habe ich gesagt, ja, ich denke, das Gleiche. Dann hat er gesagt, bevor du stirbst, legst mir schnell den Autoschlüssel nach, sonst nimmt es Mama. Und dann wurde die Diskussion abgeschlossen mit der Feststellung, aber Papa, wenn du im Himmel bist, dann brauchst du weder ein Häusle noch ein Auto. Da habe ich gesagt, jawohl, so ist's. Aber dass wir uns das vergegenwärtigen, Geld und Besitz, es ist uns anvertraut. Und was uns anvertraut ist, ist auch ein ganzes Stück gegeben zum Weitergeben. Wichtiges Wort. Epheser 4, Vers 28. Schlagt's mal auf, bitte. Was steht dort? Epheser 4, Vers 28. Ihr traut euch nicht.
Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit seinen eigenen Händen das nötige Gut, damit er den Bedürftigen abgeben kann.
So. Wichtig. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Da könnten wir jetzt ein großes Thema der Ausbeutung, was wir heute alles stehlen. Das ist ja gar nicht nur, dass ich im Supermarkt aus dem Regal was mopse, sondern was wir reichen Völker auf dieser Welt den Armen wegnehmen. Ich lasse mal das, wir lassen es auf der persönlichen Ebene. Er schaffe mit seinen eigenen Händen, damit, jetzt kommt der Sinn, damit er etwas habe zu geben dem Bedürftigen. So gehen wir mit Geld und Gut um. Es ist wichtig, wir erschaffen mit eigenen Händen. Was ist denn der Grund für diese sogenannte Finanzkrise, in der wir in diesen letzten Wochen und Monaten stecken? Weil lauter Luftblasen platzen. Lauter Luftblasen. Ich verstehe das ja nicht. Bin froh, dass ich es nicht verstehe, sonst würde ich es vielleicht machen, wenn man da so viel verdienen kann. Da spekuliert man, dass der Ölpreis in 2-3 Monaten so hoch ist, jetzt fällt er plötzlich runter. Batsch ist alles aus. Schaffe mit den eigenen Händen. dass wir wirklich mit unserer Person, mit unserer Kraft, mit unseren Gaben uns einsetzen. Ganz real und ehrlich. Wir Christen, wir beteiligen uns nicht an dem. Das ist unser Umgang mit Geld und Besitz. Für uns Schwaben gilt so ein Beisatz noch: Verkauf dein Herz nicht ins eigene Häusle. So schön das ist und eine Lebensleistung. Wir haben ein eigenes Haus. Wer plant schon, wenn er 35, 40 ist und das Haus fertig ist, dass er auch mal 80 ist? Wie oft erlebe ich das? Wie oft, dass man in Häuser kommt und da leben diese alten Leute und sie sagen, es ist uns alles zu viel. Es wächst uns über den Kopf. Wir können die Treppe nicht mehr steigen. Die häufigste Werbung in diesen Beilageblättern sind Lifthalle, Treppenlifte. Muss keinen Schritt mehr gehen. Das muss auch erst in den Lift reinkommen, wenn du alt und gebrechlich bist. Auch ein Haus ist nur ein Ort auf Zeit. Und es ist eine wichtige Entscheidung, gerade auch bei uns Christen, dass wir sagen, zum Beispiel, jetzt merken wir werden älter. Und wir können das allein nicht mehr bewältigen. Ich verkleinere mich. Sehr sorgfältig darüber nachdenken. Lasst euch nicht mitprägen. Das geht bis in die Einzelheiten unseres täglichen Lebens. Lasst euch nicht mitprägen. Unsere besondere Versuchung hier in Deutschland, ich sage es einmal so ungeschminkt, unsere besondere Versuchung hier in Deutschland, auch und gerade als Christen, ist Geld und Besitz. Die Deutschen geben jedes Jahr 2,4 Milliarden Euro aus für Autopflege. Die Zahl habe ich kürzlich gehört, hat mich tief beeindruckt. 2,4 Milliarden für Autopflege. Was kostet das dadurch so eine Waschstraße? 55. Dann hast du Motor neu gewaschen, also. Das geht ja auch. 5 bis 10 Euro. Bitte? Wo ist das? Hä? In Zell kann man um 2 Euro das Auto waschen. Habt ihr das gehört? In Weilau? Also, 2,4 Milliarden für Autopflege. Die Deutschen spenden im Jahr, alles zusammengenommen, 2,2 Milliarden. Man muss einfach die Zahlen sich einmal vergegenwärtigen. Wie geben wir eigentlich für das Reich Gottes? Wie geben wir? Die lieben Zeller Mission, sie sagen das immer wieder, sie haben, glaube ich, jetzt circa um die 200 Missionare im Dienst, ein bisschen mehr. Sie sagen, wir könnten leicht das 3- oder 4-fache an Menschen aussenden, wenn wir die Mittel hätten. Muss man sich auch vergegenwärtigen. Lasst euch nicht mitprägen. Wie gehen wir mit unserem Geld um? Im Reich Gottes, das ist die einzige Bank, würde ich einmal sagen, wo das Zinsen bringt, was wir ausgeben. Wo das Zinsen bringt. Der Apostel Paulus sammelt für die arme Gemeinde in Jerusalem. Müsst ihr einmal wieder nachlesen in 2. Korinther 8 und 9. Da stellt er ganz schlichte Grundsätze auf für das, wie wir einander helfen. Er sagt, gebt reichlich, aber gebt nicht so viel, dass ihr nachher nichts mehr habt. Schon so viel, dass ihr dem anderen in seinem Mangel helft, aber ihr selber nicht in Mangel kommt. Also das sind ganz einfache, schlichte Grundlinien. Aber da entscheidet sich für ganz arg viele Christen, wie sie geprägt werden in ihrem Umgang mit Geld und Gut. Jetzt machen wir eine Pause. Lasst euch nicht mitprägen, sondern, und jetzt kommt das andere, ändert euch. Was Luther hier in der Übersetzung aktiv formuliert, ändert euch, steht eigentlich im Griechischen, lasst euch verändern. Das Wort für verändern haben wir als Fremdwort übernommen. Das heißt griechisch Metamorphose. Was ist das, eine Metamorphose? Wer weiß das? Das werden wir bei Günter Jauch in Wer wird Millionär? Was ist eine Metamorphose? Eine Verwandlung der Gestalt. Da wurde jetzt schon ein Stichwort gesagt, diese eckliche Raupe. Was wird aus der? Ein wunderschöner Schmetterling. Kennt ihr noch eine Metamorphose in der Natur? Eine Kaulquappe und es wird ein herrlicher Frosch oder Fisch? Leute, ich habe hier aufgeschrieben Fisch. Entschuldigung. Da wird es also, eine Kaulquappe wird zum Frosch. Gut, habe ich auch was gelernt bei der Abendbibelschule. Es gibt noch eine Metamorphose, eine ganz, ganz wertvolle. Kommt da etwas raus? Der Frosch zum Prinz, das ist ein Märchen. Das Märchen habe ich nie gern gehabt, so was Eckliges, einem Frosch einen Kuss geben. Denken Sie mal, so was Schleimiges. Ja. Du bist gleich geistlich. Ne? Die Muschel, das ist kein Metamorphose. Ja, aber das ist keine Metamorphose, sondern da ist ein Sandkorn und das wird isoliert. Das ist so, wie wenn du den Finger verbindest, wenn du den einschneidest. Bloß ist das natürlich wertvoller, die Perle. Eine echte Metamorphose. Bitte? Der Maikäfer wird Engerling, Maikäfer, ja. Nein, ich meine was ganz Wertvolles. Wenn der Mensch stirbt, dann wird er ganz wertvoll. Dann wird er Gottes Ebenbild, ja. Gott gleich, aber ich möchte nur in der Natur bleiben. Wie entsteht ein Diamant? Durch? Und was ist der Ausgangsstoff? Kohlenstoff, verkohlte Gegenstände. Und dieser Kohlenstoff unter ungeheurem Druck im Erdinneren wird zu einem der kostbarsten Steine überhaupt. Das ist jetzt ein sehr geistliches Bild auch. Das, was Sie sagen, es wird gesät, verweslich. Wird auferstehen, unverweslich. Gesät in Schwachheit, auferstehen in Herrlichkeit. Der Diamant entsteht unter ganz großem Druck. Ich möchte das jetzt gar nicht weiter ausführen. Sieh einmal die schwierigen Strecken deines Lebens unter dieser Linie. Es entsteht etwas ganz, ganz Wertvolles. Wie heißt es immer, alte Stunde Lied? Durch die Leiden prägt der Meister in die Herzen, in die Geister sein allgeltend Bildnis ein. Lasst euch verändern, Metamorphose. Nicht Entfaltung eines guten Kerns, um das geht's nicht, sondern eine Verwandlung. So wie Jesus zu dem Nikodemus sagt, ihr müsset von Neuem geboren werden, sonst könnt ihr nicht in das Reich Gottes kommen. 2. Korinther 5, 17, das muss jeder aus dem FF kennen. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Metamorphose, Veränderung. Alle Selbstversuche, die wir haben und machen, ich will mich verändern, die helfen nichts. Deshalb lasst euch verändern. Wie hat der 3. Vers geheißen? Deine Kraft, die hast schon wieder eingepackt. Manfred, du bist ein ordentlicher Mensch. Es ist deine Kraft, es ist Jesu Kraft, die verändert. Mal eine ganz andere Frage. Wie ist es eigentlich mit der Psychotherapie und Psychologie? Da sind wir noch und wir finden uns vor als Menschen mit diesem oder jenem Defizit. Zum Beispiel, ich bin so, die meisten Frauen sagen von ihren Männern, der schwätzt halt nicht. Schon so Defizit. Bei vielen. Dann geht man, gerade wenn es in der Ehe schwierig wird, dann geht man zu einer Eheberatung. Was ist mit dem? Was sagen wir als Christen da dazu? Ich würde auf jeden Fall sagen, das sind gute Hilfen. Das sind gute Hilfen. Es gibt so vieles, was uns anerzogen ist oder was wir aus der Umwelt angenommen haben. Was wirklich, wo wir nicht einmal mehr selber dagegen ankommen. Und wo wir ständig versuchen, ich will doch nicht immer beleidigt sein, aber jetzt kommt der Psychotherapeut und der hat oft gute Ansätze und sagt, ja, dort liegt die Wurzel. Und dann erkenne ich mich selber, aha, das sind Erlebnisse aus meiner Kindheit, das tatsächlich bei mir etwas falsch geprägt wurde. Das hilft dann, wenn ich das höre und mir langsam Schritte gezeigt werden, damit sich da etwas verändern kann. Aber jetzt sage ich knallhart, deine Ehe wird nicht grundsätzlich gut durch Psychotherapie und durch Eheberatung. Solange dein Herz alt bleibt. Das ist der Punkt. Psychotherapie und Psychologie und all diese Hilfsmittel, die können bestimmte Verhaltensweisen in unserem Leben helfen, umzuprägen. Aber sie können das Herz nicht verändern. Was wir brauchen, ist tatsächlich eine Herzveränderung. Seelsorge ist etwas anderes wie Psychotherapie. Seelsorge, das heißt, dass ich wirklich zugebe, ich bin im Kern kaputt. Herr Jesus, schaff du an mir, mach du mein Leben neu. Und dann kann ich das auch sagen, das ist bei mir so, Herr. Ich bin so verschlossen, ich kann mich so schwer anderen gegenüber öffnen. Ich kann so schwer meine Frau wirklich verstehen. Mir fällt so schwer, zu ihr immer wieder ein gutes Wort zu sagen. Ich weiß, dass da in meinem Leben gewisse Weichen gestellt worden sind, aber du kannst mein Herz verändern. dass diese deine Art, die Jesus-Art, bei mir anfängt. Und die Jesus-Art ist die Art, die fragt, was brauchst du? Was willst du, dass ich dir tun soll? Das ist Agape, sich für den anderen hergeben. So unsere Liebe, auch unsere größte gefühlsmäßige, geschlechtliche und wie wir sie alle heißen, Arten von Liebe, die uns als Menschen verbindet, die ist eine ganz große Gabe Gottes. Aber sie haben immer den Stachel der Eigensuche in sich. Ich will was davon haben. Und die Jesusliebe hat eine ganz andere Art. Ich will dir alles geben. Ich will dir alles geben. Ich habe das oft gesagt bei einer Trauung, diesen Satz, willst du glücklich werden, heirate nie. Willst du glücklich machen, dann heirate so bald wie möglich. Das ist die Jesusart. Wo deine Ehe in diesen Schwierigkeiten festgefressen ist, es ist immer der Punkt, dass ich bei mir denke, ich bekomme zu wenig. Sie wird mir nicht gerecht, sie versteht mich nicht, er versteht mich nicht. Da ist alles, kann man machen, was man will, wir kommen nicht zusammen. Ja, das ist so. Aber wenn du anfängst, mit Jesus umzudenken, dich verändern zu lassen, was brauchst du? Was kann ich dir Gutes tun? Wo kann ich dir helfen? Wo kann ich dich geleiten? Unwahrscheinlich viel Zeit, ja. Das geht nicht von heute auf morgen. Deshalb lasset euch verändern. Das ist ein Geschehen. Das ist ein Geschehen. Es beginnt ja in der Regel mit dem, ein ganz äußerer Prozess, das heißt einmal, als Jesus vor seinen Richtern stand, vom Hohen Rat und dem Allem, er schwieg. So beginnt diese Veränderung. Ich kann schweigen. Obwohl ich im Recht bin, ich kann schweigen. Nicht bösartig schweigen. Es gibt ein sehr, sehr gutartiges Schweigen, wo der andere merkt, ich nehme ihn auf und ich verteidige mich nicht sofort. Ihr wisst, wie es zum Streit in der Ehe kommt. Es kommt nie zum Streit in der Ehe, wenn ich der Meinung bin und das weiß, ich bin im Unrecht. Da streite ich nie. Aber wenn beide, und das ist ja das, was immer wieder geschieht, wenn beide fest überzeugt sind, ich bin im Recht, dann beginnt der Ehestreit. Der frisst sich oft ganz tief hinein. Und wenn ich jetzt schweigen kann, sagen, gut, ich sehe das anders, aber wir brauchen da, ich möchte jetzt nicht da einen Streit anfangen. Lass uns beieinander bleiben. Lass uns das weglegen. Ich versuche, das zu verstehen, was dich jetzt bedrückt. Ich kann schweigen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Ganz Wichtiges. Ich habe ja dieses Beispiel schon einmal erzählt. Wir wohnten in Breitenholz. Harter Winter damals. Ich kam heim, spät abends von einem Vortrag. Gleich neben der Haustür, da unten die Waschküche. Das Fenster war offen. Waschküchenfenster, sperrangelweit. Gab 10, 15 Grad minus. Ich gehe rein und sage zu meiner Frau, eins ist doch blöd. Da lässt du das Waschküchenfenster offen, da gefriert der ganze Bettelei. Ich habe überhaupt nicht registriert, dass abends 11 Uhr ist und sie wartet auf mich. Sie sitzt da. Sie hätte längst im Bett sein können. Den ganzen Tag die 3 Kinder gehabt. Meine Frau spritzt auf, geht runter, macht das Waschküchenfenster zu. Und gemütlicher Abend ist nicht mehr geworden. Einige Abende später, ich komme heim, Das Waschküchenfenster ist offen. Ich gehe rein. Also, es kann, das Mindeste, was man verlangen kann. Jetzt habe ich es doch gesagt. Jetzt fährt meine Frau auf und sagt, aber. Ich gehe in die Waschküche. Der Kleine hat auf dem Arm. Der andere steht oben an der Treppe und schreit. Der Dritte, der ist gerade im Wohnzimmer zugange. Ich bin froh, wenn ich die Wäsche so schnell wie möglich reinbringe und auch wieder oben bin. Jetzt kam es zum Streit. Ich bin gegangen und hab's zugemacht, weil sie so sauer war. Dritter Abend, ich komm heim, das Waschküchenfenster steht offen. Jetzt gehe ich runter, mach das Waschküchenfenster zu, komme ins Wohnzimmer, bedanke mich, dass sie noch auf ist. War ein sehr schöner Abend. Am Schluss habe ich dann gesagt, ich habe das Waschküchenfenster zugemacht. Wisst ihr, da kommt die alte Art dann doch immer wieder raus. Aber das ist mir selber geblieben. Das sind die einfachen, praktischen Dinge. Lasst euch verändern. Lasst euch verändern. Was betet der David, als der Nathan ihm aufdeckt mit der Bathseba? Was betet er in Psalm 51, Vers 12? Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, gewissen Geist. Der Nathan hat nicht gesagt, ich weiß, der ein sehr guter Psychotherapeut. Zu dem gehst du 10 Sitzungen lang und der kann dann da bei dir mal gucken, was da schiefgelaufen ist. Herzveränderung, die Wurzelbehandlung. Ich mache euch einfach ganz schlicht Mut, dass das unser tägliches Gebet wird. Herr Jesus, ich kenne mich. Ich weiß um die Schwierigkeiten, die ich auch anderen mache. Ich weiß auch um Verbiegungen in meinem Leben. Aber ich weiß auch, dass ich selber nicht dagegen letztlich ankomme. Ich komme zu dir mit dem Gebet des Davids. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, gewissen Geist. Das ist Erneuerung. Lasst euch verändern durch, jetzt kommt noch ein Hauptwort, durch Erneuerung eures Sinnes. Das Griechische hat für neu 4 oder 5 Worte. Und das Wort, das hier steht, das meint etwas, was es noch nie vorher gegeben hat. Etwas vollständig Neues. Etwas, was es noch nie vorher gegeben hat. Den neuen Menschen, die neue Kreatur. Paulus nennt das in Römer 5 der zweite Adam. Der erste Adam, der ist schon ein Herrlichkeitswerk. Das ist ein Herrlichkeitswerk Gottes. Da hat er alle seine Liebe hineingelegt. Das ist mir erst in den letzten Monaten aufgegangen, als ich da weiter in der Bibel gegraben habe. Dieser Satz, den man da so sagt, gerade auch bei einer Beerdigung, Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zum Staube. Wir Menschen sind aus Dreck, aus Erde gemacht. Da steht ein wunderschönes Wort in der Schöpfungsgeschichte. Wir Menschen sind aus Humus gemacht. Da steht das Wort für fruchtbare Erde. Der Humus. Was ist Humus? Das ist die beste Erdschicht, aus der alle Pflanzen ihre Kräfte und Säfte und Nahrung beziehen. Humus ist das Einzige in dieser ganzen Welt, aus der etwas wachsen kann. Oder habt ihr schon mal aus dieser Wand so einen Stock wachsen sehen? Beton kann das nicht, Backstein auch nicht, Holz auch nicht. Humus. Humus ist der einzige fruchtbare Stoff, Und aus dem ist der Mensch gemacht. Der Adam ist gemacht zum Wachsen, zum Entfalten, zur Reife. Es stimmt nicht, wenn man dann einfach so sagt, er ist unsterblich gemacht. Das steht nicht im Schöpfungsbericht, sondern das steht ausdrücklich drin, dass der Herr sagt, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Nachher kommt noch einmal ein ganz wichtiger Baum, wo der Herr sagt, er trieb ihn aus, damit er nicht esse vom Baum des Lebens. Das war der Adam. Aus Humus, aus Wachstumsstoff gemacht und jeden Tag vom Baum des Lebens gegessen. Deshalb hat der Tod keine Macht über ihn gehabt. Und Gott sagt ausdrücklich, wer vom Baum des Lebens isst, der lebt ewiglich. Dass er nicht esse und lebe ewiglich. Das war das Geschenk an Adam. Zum Wachstum, zur Entfaltung, zur Reife gemacht. Gottes Plan mit Adam, ich will es abkürzen, war, dass er ist wie er selbst. Dass Adam Gott gleich wird. Das ist die fiese Taktik des Satans, dass er das Gottesziel zu Menschen sagt, das kannst du selber. Das ist die fiese Taktik. Und das war das und ist das Ziel Gottes. Für mich eines der wichtigsten Worte überhaupt in der Bibel, wo das beschrieben ist. 1. Johannes 3, 2. Was steht dort? Für uns Christen, wir werden Jesus sehen, wie er ist und wir werden ihm gleich sein. Das ist das Gottesziel. Das hat er mit Adam vorgehabt. Das wird in Jesus dann erfüllt. Der Satan ist ungeheuer schlau. Er redet dem Menschen ein, er könne das selber. Er könne das selber. Erneuerung. Jetzt haben wir alle die Sündenart an uns. Die Sündenart. Und in Jesus gewinnen wir die neue Art. Sein Geist wohnt mir im Herzen. Jetzt wird die neue Art beschrieben. Paulus tut das, Galater 5, 22. Was ist mit einem Menschen, in dem der Geist Gottes anfängt zu schaffen und zu wirken, in dem er wohnt? Die Frucht des Geistes ist was? Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Treue, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Keuschheit, das ist der neue Mensch. Und das wächst jetzt in uns. Das wächst in uns. Das beginnt bei jedem, der Jesus Christus vertraut. Es gibt harte Bremsen, ich sage es noch einmal. Der Geist Gottes zwingt nicht. Der verändert nicht gegen meinen Willen. Da muss ich immer wieder mich öffnen. Das ist meine Seite, dass ich mich öffne und sage, ja, Geist Gottes, ich bitte dich, verändere mich. Schaff an mir weiter. Die neue Art vom Ich zum Du. Das, was ich gesagt habe, du wirst mir wichtig. Du wirst mir wichtig. Das hat Gott, da hat er uns ein Übungsfeld gegeben. Ich komme auf das von vorher zurück. In der Ehe. Der Ehe. Da wächst dieses Aufeinander zu. So werden die zwei eine Person. Und das geht nur, wenn ich mich in den anderen ganz hineingeben kann, nach Leib, Seele und Geist. Das ist in der Ehe angelegt. Das ist das Vorbild für die Jesusgemeinschaft, für die Erneuerung vom Ich zum Du, von der Furcht zur Liebe. Das heißt ja, wir haben das letzte Mal das gesagt, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Die Liebe aber treibt die Furcht aus. Das ist die neue Art. Es gibt keinen einzigen Menschen auf dieser Erde, der nicht von seinem innersten Wesen nicht Furcht hätte vor Gott, vor dem Göttlichen, vor den Göttern. Das steckt in jedem Menschen. Alle Religionen dieser Erde sind auf Furcht und Ängste aufgebaut. Und das ist unerhört neu. Das ist noch nie da gewesen. Christen sind Leute, die haben keine Angst vor Gott. Die haben keine Angst vor Gott. Sondern die finden immer mehr hinein in diese Liebe. Mach dir das deutlich in den Situationen deines täglichen Lebens. Wir Christen, wir versagen immer wieder. Wir werden schuldig. Die alte Art, Paulus ruft das aus, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes? Das, was an mir noch alles ist, wir versagen immer wieder. Aber wir brauchen keine Angst vor Jesus zu haben, dass er jetzt irgendwie zornig, wütend oder irgendwas auf mich wäre. Wenn Jesus was ist, dann ist er traurig. Leg diesen Gedanken ein für alle Mal weg. Jesus sei zornig auf dich. Das ist er nicht. Das ist das Kernstück seiner Verkündigung. Ich habe schon einmal erzählt, ich habe gepredigt in einem Dorf dort im indischen Dschungel, wo zum ersten Mal die Jesusbotschaft gepredigt wurde. Und was eignet sich besser als das Gleichnis vom verlorenen Sohn, um das völlig Neue deutlich zu machen? Und während dieser Predigt ist seine Frau aufgestanden, hat angefangen, richtig zu wüten. Und die Evangelisten, die dabei waren, haben sie dann beruhigt und weggeführt. Und ich habe nachher gefragt, was hat sie denn aber gehabt und gesagt. Es war genau an der Stelle, wo ich die Jesus-Erzählung nachgesprochen habe, wie der Sohn heimkommt. Und der Vater lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals, gab ihm einen Kuss, veranstaltete ein Fest. Und da hat diese Frau geschrien, der lügt. Das kann nicht sein. Das ist unmöglich. So ist kein Gott. Die hat es begriffen. Das kann nicht sein. Wenn du Furcht hast vor Jesus, wenn du immer wieder denkst, kann ich noch kommen, was? Dann bist du ein sehr religiöser Mensch, ein sehr religiöser Mensch, aber noch kein wirklicher Christ. Die Liebe treibt die Furcht aus. Merkt ihr, wie Paulus am Zentrum ist, wie er am Zentrum ist. Ein letztes Stichwort noch. Lasst euch erneuern durch Erneuerung eures Sinnes. Das steht wörtlich eures Verstandes. Das, was den Mensch, ich sag's mal so, was den Mensch zum Menschen macht, ist der Verstand. Wir können denken, wir können planmäßig handeln, wir können uns selber reflektieren. Das macht den Mensch zu Menschen, wir haben einen Verstand. Achtung vor dem Bauchgefühl. Wir werden nicht durch den Bauch geleitet, sondern durch unseren Verstand. Glauben und Denken sind ganz enge Geschwister. Ganz enge Geschwister. Die stehen nicht gegeneinander. Seelisches Ergriffensein ist noch keine wirkliche Bekehrung. Wir sind oft tief berührt. Unser Gefühl ist viel leichter erreichbar. Und damit auch manipulierbar, wie unser Verstand. Seelisches Ergriffensein ist noch keine wirkliche Veränderung. Die Religionen, die üben das, die lehren das. Die sprechen die Gefühle an. Es ist gewaltig, wenn man so an einem Hindu-Fest teilnimmt, diese Riten, die vollzogen werden. Oder wenn man diese am Gangesufer, diese Mönche sieht, wie sie in völliger Abwesenheit dasitzen. Das sind nicht nur Zirkuskünstler oder so, sondern die sitzen tatsächlich auf Nagelbrettern, um ihren Leib immer mehr nicht mehr zu spüren. Ich habe in Indien von den Sadhus und religiösen Leuten mehr Wunder gesehen, als ihr euch vorstellen könnt. Die bringen es zu was. Die bringen es zu was. Die Religionen, die sprechen die Gefühle an. Jesus spricht den Willen an. Da geht es um eine bewusste Entscheidung. Lass uns das auch immer bedenken. Wir haben wunderschöne Gottesdienste, zum Beispiel auch im Bereich Lobpreis, Anbetung. Ist wichtig. Ohne Gefühl wird der Mensch nur halb, das gehört dazu, aber es ist das Zweite. Es ist eine ganz einfache Aussage. Zu einem Lobpreisgottesdienst gehört eine kernige, handfeste Predigt. Unverzichtbar. Es gehört unverzichtbar dazu. Das ist die Mitte. Und das andere schließt mich auf und hilft dazu. Jesus will eine bewusste Entscheidung. Komm und folge mir nach. So sagt er. Steh auf. Unsere Gefühle, die sind wechselhaft. Ich mache noch einmal das Bild. Brauche noch mal ein Buch. Wenn ich diese beiden Bücher zusammenleime, so, mit Sekundenkleber, oder was da, das Härteste, was es überhaupt gibt, das hebt. Aber wenn dann an den Seiten Belastungen kommen, dann bricht das. Das ist ja die Schmalseite. Wenn ich diese beiden Bücher so zusammenklebe, das hebt. Also da brauchst du schon einen Mäusel. Da ist alles he. Das ist die Breitseite. Die Breitseite unserer Person ist der Verstand. Die Schmalseite ist das Gefühl. Alles, was im Tiefsten auf dem Gefühl aufgebaut ist, danke, was da gründet, das bricht. Das ist übrigens der Grund, warum so viele Ehen auseinandergehen. Die häufigste Begründung, die ich gehört habe, ich liebe ihn nicht mehr. Wenn ihr nur wisst, was Liebe ist. Liebe ist Hingabe, Liebe ist Treue, Liebe ist Geduld, Liebe ist Leiden am anderen. Auf unsere Gefühle können wir nicht bauen, aber wir können bauen. Lasst euch erneuern durch Erneuerung eures Sinnes, dass der Geist Gottes mich immer wieder in eine ganz bewusste Ja-Entscheidung zu Jesus bringt. Amen. Herr Jesus, wir beten dich an. Wo hat man das je gehört? Du bist ein Gott, der bedingungslos liebt. Du bist unser Heiland, der will, dass unser Leben aus seinen Verbiegungen, aus seinem Untergehen, aus seinem Kaputtgehen herausfindet hinter dir her in die Fülle. Wir loben dich darüber, dass wir in deinem Wort klare Fundamente haben. Wir bekennen dir, dass wir es oft wissen, aber dass es zur Praxis nicht kommt. Und deshalb bitten wir, dass das an jedem von uns immer wieder und immer mehr geschieht, dass dein Geist an uns schafft, uns erneuert, die Früchte wirkt. Danke dafür. Amen.